Israeliten das gewusst hätten, dass sie ihren Blick nur auf Jesus richten müssen, ja, dann ist manchmal einfach, genau. Wir kennen die Herausforderung und ja, wir sind unterwegs zum Ziel. Drehst du das noch? Danke. Und das wiederum ist sehr tröstlich, dass Gott das Ziel garantiert hat. Damals dem Volk als Ganzes. Und ja, als ich meinen Text gelesen habe, unseren Text für heute, da habe ich mich schon an den Kopf gegriffen. Da habe ich gedacht, nein, was ist das für ein Chaos? Letzte Woche hat Gerhard noch gepredigt von Ordnung und von Führung. Und jetzt ist wirklich, das ist ja furchtbar da bei denen. Ja, das 11. Kapitel, das Volk ist unterwegs, endlich wieder. Es hat ja wir wissen, es hat rund 2-3 Monate gedauert bis zum Berg Sinai und dort haben sie sich längere Zeit aufgehalten. Dort wurde ja, Mose war eben lange weg, also 40 Tage auf dem Berg und dann auf dem Berg kam wieder runter, dann das goldene Kalb, dann musste das zerstampft werden, dann kam die ganze Ordnung mit der Stiftshütte und alles musste gebaut werden und also das war eine ganze Zeit dort. Und irgendwie scheint mir, dass das Volk sich dort schon so ein bisschen so, wie das so ist, wenn man länger wo wohnt, ja, wir sind ja schon ein paar Mal umgezogen und was passiert? Man sammelt Sachen an und wenn man dann wieder weiter muss, dann muss man sich wieder von Sachen trennen und die hatten ja damals nicht die Möglichkeit, Sachen hin und her zu fahren im Auto, die mussten alles tragen können, was sie dabei hatten. Und mir kommt vor, ja, die waren nicht in der allerbesten Verfassung, als sie dann aufbrechen mussten, Kapitel 10, Vers 33, da steht, so zogen sie vom Berg Jahwes, ja, so wird der Berg genannt, weil Gott ihnen da erschienen ist, aus 3 Tagereisen weit. Die Bundeslade zog vor ihnen her, ja, und das klingt doch trotzdem nach Harmonie. 3 Tagesreisen. Und dann kommen wir an unser Kapitel hier. Und das Erste, was wir lesen, ja, also hier nochmal die Karte, wenn sie da hergezogen sind, man weiß nicht genau, wo sie hergezogen sind, aber ich gehe mal von der sogenannten Südroute aus, weil da sind die Berge am schönsten und das ist auch so, ja, das passt da ganz gut zusammen. Und dann sind sie so Richtung Norden, Richtung Ziel gewandert, 3 Tage Reise weit, mit dem ganzen Menschen, mit den ganzen Tieren, mit dem ganzen Hab und Gut, waren die nicht so schnell. Und das Nächste, was wir lesen, ist Klage, Frust und Unglaube. Das Volk lag mit schweren Klagen Jahwe in den Ohren. Und Gott denkt, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich meine Ordnung gegeben. Ich habe ihnen das mit dem goldenen Kalb vergeben. Wir haben das alles wieder hinbekommen. Mose ist der Anführer, sie sehen die Feuersäule bei Nacht, sie sehen die Wolkensäule beim Tag. Ich bin mitten dabei, sie haben das Zelt der Begegnung. All das, aber irgendwas passt nicht. Und dann kommt Gottes Zorn. Da steht, Gott schickte ein Feuer, das am Rand des Lagers aufloderte und um sich fraß. Es steht nicht genau, wie viele Menschen davon betroffen waren, aber im Gesamtzusammenhang von diesem Text, von diesem Kapitel, Feuer brachte Tod. Es sind Menschen gestorben. Interessant ist, am Rande des Lagers, das waren vielleicht die, und so scheint das hier, die nicht so viel Nähe zu Gott wollten. Eher so weit außen. Man muss die Wolkensäule nicht immer so deutlich sehen. Man muss nicht so den Gesang von der Stiftshütte und vom Gottesdienst mitbekommen. Eher so weit am Rand. Und da frisst das Feuer. Und da war anscheinend auch die Klage am größten. Aber das Problem ist sehr schnell gelöst. Schon in Vers 2, da schrie das Volk zu Mose um Hilfe. Nicht zu Gott, zu Mose, aber der Mose war der Mittler. Mose betete zu Jahwe und das Feuer fiel in sich zusammen. Problem erkannt, gebetet, Problem beseitigt. Wenn schon überhaupt Problem, dann mag ich das so. Ja, eigentlich mag ich keine Probleme. Und ihr vielleicht auch nicht. Sondern das mag ich gar nicht, sondern einfach ein schönes Leben mag ich. Aber wenn schon Problem, dann bitte einmal beten und das Leben ist wieder gut. Das Feuer fällt in sich zusammen. Den Ort nannte man Tabera, Brand, weil das Feuer Jahwes gegen sie aufgelodert war. Damit könnte die Sache so einfach sein. Aber ihr habt das Kapitel oder viele von euch haben das ja schon gelesen. Es war nicht so einfach. Das Feuer war zwar weg, aber die inneren Probleme waren noch da. Weil gleich im nächsten Vers steht, doch das hergelaufene Gesindel oder das fremde Volk, im letzten Kapitel konnte man lesen, dass viele andere Völker oder Leute aus anderen Völkern, nicht ganze Völker, sondern Menschen aus anderen Völkern, die haben gesehen, was Gott mit Israel tut und haben sich ihnen angeschlossen. Die haben die Macht Gottes, fanden sie faszinierend, vielleicht auch die schönen Gottesdienste, vielleicht auch die Ordnungen, die Gott ihnen gab, oder der Ein-Gott-Glaube war ja damals noch gar nicht verbreitet. Wie auch immer, was die genau angezogen hat, weiß man nicht, aber sie fanden das anziehend und haben sich dem Volk angeschlossen. Aber die Herzen waren noch nicht so ganz bei dem Herrn. Denn die ja, Leute aus diesem hergelaufenen Volk oder dazugelaufenen Volk, die wurden gierig. Und auch die Israeliten fingen wieder an zu jammern und sagten, wer gibt uns Fleisch zu essen? Ja, ich mag auch Fleisch, muss ich sagen. Bin auch kein Veganer und auch kein Vegetarier, sondern ich mag auch Fleisch essen und die damals auch. Aber das, was sie dann erzählen, das ist eigentlich ein Unding. Es ist eine Lüge, aber man kann sich ja die buntesten Lügen erzählen. Ja, man kann sich erzählen, ich musste das Falsche tun. Das sind wir zu in der Lage. Ja, oder alles war, letzte Woche war es nur gut. Ich habe nicht einmal irgendwas Schlechtes gedacht. Das kann ich mir alles erzählen. Und die auch. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst bekamen. Leute, ihr wart Sklaven. Ihr habt gar nichts umsonst bekommen. Ihr wart versklavt. Eure Söhne hat man in den Nil geworfen. Kein Thema mehr. Die grausame Realität in Ägypten war kein Thema mehr. Wenn der Magen nach Fleisch hungert und der Kopf das suggeriert, es war Ägypten das schönste Land auf der Welt. Es ist verrückt. Und ihr kennt das Bild vielleicht auch manchmal. Dann war alles gut. Wenn man genau hinschaut, war ganz wenig gut. Also ich denke mir, die Leute, ja, wir müssen ja davon ausgehen, dass auch Israelitenkinder umgekommen sind in Ägypten. Die können doch jetzt nicht einfach denken, da war alles gut. Und dann fangen sie an, ins Träumen zu kommen. Die Gurken, die Melonen, den Porree, die Zwiebeln, der Knoblauch. Oh. Und dann sehen sie das vor sich, den gedeckten Tisch in Ägypten. Ich weiß nicht, wo der gewesen ist als Sklaven, aber den haben sie, ja gut, das wuchs da und sie durften was essen. Das ist ihr Traum. Der Himmel auf Erden, der war in Ägypten. Und der böse Gott hat uns da rausgeführt und jetzt müssen wir hier in der Wüste nur Sand sehen und Manna essen. Das ist dann das Nächste, ja, was sie sagen. Uns ist der Appetit vergangen, denn nichts von alledem ist hier. Hier sehen wir immer nur Manna. Manna, Manna, immer das Gleiche. Ja, man kann sich richtig vorstellen, wie sie da rumgemosert haben. So wie, ja, ich erinnere mich so, manche Töne kamen mir vor wie bei uns als Kinder. Schon wieder. Ja, so diese gezogenen Worte. Und so genau sind die hier. Klage, Frust und Unglaube sind nicht weg. Weder bei dem Volk, noch letztlich bei uns, noch in dieser Welt. Gott hatte übrigens nicht versprochen, dass er sie einfach von Ägypten nach Israel beamt oder nach, ins Land Kanaan. Er hatte nicht versprochen, dass die Reise durch die Wüste locker easy wird. Er hat auch uns nicht versprochen, dass Jesus Nachfolge schon der Himmel auf Erden ist. Das hatte Gott nicht versprochen. Aber wie reagieren wir auf die Schwierigkeiten? Evi hat schon einiges gesagt. Manchmal macht sich auch bei uns diese Dinge breit. Und die Gefahr der Ansteckung, die ist ja ganz stark. Ja, wenn man in einer Gruppe ist von 9 Leuten und 3 fangen an zu mosern und zu stänkern und dann der 4. nicht dagegen hält, dann ist es eigentlich schon um die Gruppe geschehen. Das ist so ansteckend. Ja, man findet immer was, um sich zu beschweren. Die auch. Nur Manna. Ja, eben, Michael hat es vorgelesen im Psalm 78, da wird es beschrieben als Himmelsbrot. Das Manna war nicht ungesund. Da bekam man keine Bauchkrämpfe von. Das war nicht schlecht. Aber sie wollten was anderes. So wie wir Menschen sind. Wir wollen meistens was anderes als das, was wir haben. Und das ist schwierig. Und dann fangen wir an zu klagen und dann stecken wir andere an. Und der Mose, der hat auch die Nase voll. Es kommt dann Zorn, es kommt Gier und Mose ist am Ende und klagt. Mose sagt dann zu Gott in Vers 11, ja, vielleicht noch was, in Vers 10 steht, wie ansteckend das war. Mose hörte die Leute jammern. Also die haben nicht leise gejammert, sie haben laut gejammert und geklagt. Eine Sippe wie die andere, sie standen vor ihren Zelten und der Zorn Jahwes flammte heftig auf. Das missfiel Mose sehr. Wenn wir uns jetzt reinversetzen, das Volk ist 3 Tage Reise weit gegangen und 600.000 Mann, Fußvolk plus Frauen und Kinder, weiß ich wie viele Sippen, stehen an ihrem Zelteingang und stimmen ein Klagelied an. Ich bin dankbar, dass ich das hier noch nicht erlebt habe. Also schon mit unserem Paar, ich würde weglaufen. Oder schreien oder irgendwas. Ja, und Mose schreit auch, er schreit zu Gott. Er hält das nicht aus. Alle stehen, ja, das sind kollektive Zusammenrottung des Bösen, die alle stehen am Zelteingang und machen Stimmung gegen Mose und gegen Gott. Wir wollen kein Manna mehr. Ja, oder irgendwie so einen, wir wollen Fleisch. Ja. Gib uns Fleisch. Und Mose klagt. Warum behandelst du, das ist interessant, Mose hat gemerkt, dass mit dem Volk, auf das Volk einzureden, hat keinen Zweck mehr. Er dreht sich vom Volk weg, er dreht sich zu Gott und sagt, warum behandelst du deinen Diener so schlecht? Er nimmt das allerdings auch persönlich. Womit habe ich das verdient, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Mose ist fertig, der ist am Ende. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe ja versucht, wo geht es mir so? Ja. Und ich habe da echt eine Schwäche. Ich hoffe echt, ihr habt die nicht. Nun hat Evi eben schon gesagt, ja, ihr kennt da auch gewisse Schwächen. Also bei mir ist die Schwäche so, je nachdem, was nicht funktioniert, nehme ich das auch persönlich und dann habe ich so eine Klage an Gott, so ungefähr, ach, warum kann nicht einmal was funktionieren? Diesen Satz habe ich letzte Woche noch gedacht. Nicht gesagt, aber gedacht, obwohl ich den Text schon kannte. Erschreckend. Es ist natürlich nicht wahr, dass nicht nie irgendwas funktioniert. Aber mein Gedanke, wenn dieses eine dann nicht funktioniert, warum kann nicht einmal was funktionieren? Das ist dann meine Klage. Ja, ich bin der Elendeste auf der ganzen Welt. Niemand geht schlimmer als mir. Ich glaube, ihr kennt auch die Gedanken. Ist natürlich nicht wahr. Ja. Großteil der Welt geht es viel schlechter als mir, aber ich habe dieses Empfinden, weil irgendwas nicht klappt. Weil, obwohl ich weiß natürlich, ich lebe in einer gefallenen Welt. Ich bin nicht im Himmel, da will ich hin. Wir wissen das alles. Die Wüste ist nicht der Himmel. Der Unterwegs ist nicht das Ziel. Der Weg ist nicht das Ziel. Jesus ist der Weg und das Ziel, aber er ist der Weg in einem anderen Sinne als das Leben hier. Und ihr kennt das wahrscheinlich auch. Und Mose ging es genauso. Er nahm das persönlich. Ja, warum legst du das alles auf mich? Und dann hat er, ja, bin ich denn mit diesem Volk schwanger gewesen? Habe ich die geboren? Natürlich nicht. Ja, ich meine, so viele, erstens, er hatte, was wir wissen, hatte er zwei Söhne. Ja, das, was du von mir verlangst, ja, es wie ein Wärter an der Brust zu tragen und in das Land zu bringen, das du ihren Vätern zugesagt hast, versprochen hast, ja, das ist unmöglich. Du verlangst zu viel von mir, ich kann das nicht. Und ja, vielleicht geht es euch dann und wann auch so in eurem Leben. Das, was, wo wir denken, Gott erwartet das von uns, wir können es nicht. Und ich werde am Schluss der Predigt noch eine Herausforderung für die nächste Woche formulieren. Und ich fürchte, Bernhard hat sie schon gelesen und er sagt, sieht nicht gut aus mit der Herausforderung aus dieser Predigt. Wir können das nicht. Und dann sagt er, woher soll ich denn Fleisch nehmen, um diesem ganzen Volk es zu geben? Sie liegen mir in den Ohren mit ihrem Geschrei und wollen Fleisch zu essen haben. Ich allein kann dieses Volk nicht tragen, das ist mir zu schwer. Wenn du aber weiter so mit mir umgehen willst, dann töte mich lieber, wenn du mir gnädig bist. Also Mose ist wirklich fertig. Das hat er bisher noch nicht so gesagt. Er sagt, wenn du mir gnädig bist, ja, er hat schon mal mit Gott um Gottes Gnade gerungen, aber da sagt er, dann zeig dich mir, dann will ich dich sehen. Und hier merken wir, er hat Gott nicht mehr so richtig im Blick und seine Allmacht. Er hat die Not des Volkes und vor allem dieses Gejammer, ein ganzes Volk steht am Eingang, ja, am Ortseingang oder am Zelteingang und jammert von früh bis spät. Sie wollen nicht mehr weiter, sie gehen keinen Schritt mehr. Ja, und kann mich da eine Familienwanderung erinnern, an meiner Herkunftsfamilie, wir wollten zur Oma wandern, das war 7 Kilometer. Wir waren noch nicht so groß, aber die Strecke war zu schaffen. Und am Ortsschild, in unserem Ort, nicht am Zielort, sondern beim Losgehen, und der Ort ist nicht sehr groß, am Ortsschild gab es die erste Rebellion. Eines von uns vier setzte sich auf die Erde und verweigerte den nächsten Schritt. So kommt mir das hier auch vor. Ja, wenn ihr so schnell geht, dann gehe ich nicht mehr weiter. Ja, gut, dann wurde motiviert und wir haben die Strecke auch geschafft. Aber so ist das hier auch. Wenn ich kein Fleisch bekomme, dann sterbe ich hier in der Wüste. Und der Mose hat da die Nase voll und er sagt, Sterben ist besser. Sterben ist besser, als das hier zu durchleben. Damit ich mein Unglück nicht länger angehen muss. Gott hat eine Lösung, ja. Er sagt, gut, du musst das nicht mehr alleine tragen. Gott gibt Mose Helfer. Und das ist auch ein Hinweis für uns. Wir müssen die Last der Welt, wenn sie es denn auf unseren Schultern liegt, nicht alleine tragen. Wir müssen sie gar nicht tragen. Wir sind ja nicht der Messias. Wir sind ja nicht Jesus. Wir können sie bei ihm abgeben. Aber wir können sie auch einander mitteilen und gemeinsam im Gebet zu Gott bringen. Mose betet hier noch allein. Er hatte ja schon mal Unterstützung bekommen. Wir erinnern uns an die Geschichte mit Jethro. Aber das scheint mehr eine organisatorische Unterstützung zu sein in der Hierarchie des Volkes. Und hier geht es jetzt um eine geistliche Unterstützung. Und das sieht man sehr deutlich, den Unterschied. Dann Gott sagt, nenne mir 70 Namen, ja. Versammle mir 70 Männer von den Ältesten Israels und dann gebe ich von deinem Geist, den ich von mir auf dich gegeben habe, den gebe ich auch auf die. Das ist die Lösung Gottes und das macht er dann auch. Und die prophezeien dann auch alle eine Zeit lang, selbst die, die aus irgendeinem Grund gar nicht hingekommen sind. Gott gibt Mose Helfer, damit er nicht mehr alleine, ganz alleine war er nicht. Josua, merkt man, war schon da. Josua hat auch ein geistliches Anliegen und hat ein Anliegen für Mose und ihn zu unterstützen. Aber Mose fühlte sich alleine. Und jetzt sind Männer um ihn herum, die die geistlichen Herausforderungen mit dem Volk mittragen. So weit, so schön. Aber was sind 70 gegenüber 2 Millionen plus? Das Verhältnis ist noch nicht gut. Und das merken wir, wenn wir weiterlesen. Das Problem ist nämlich noch nicht weg. Es gibt immer noch kein Fleisch. Gott hat es zwar versprochen, aber Mose glaubt das auch nicht. Mose sagt in Vers 21, das Volk, zu dem ich gehöre, da ist er wieder gedanklich im Volk, das Volk, zu dem ich gehöre. Es ist nicht mehr das Volk und ich, sondern das scheint schon innere Verbesserung zu sein, zählt 600.000 Mann oder 600 Manneinheiten zu Fuß, 600.000 Mann Fußvolk, wie auch immer, die Zahl ist schwierig, aber es sind eben sehr viele. Und du sagst, dass du ihnen einen Monat lang Fleisch zu essen geben willst. Gott hat nämlich gesagt, nicht einen Tag, nicht zwei Tage, nicht zehn Tage, sondern einen ganzen Monat Fleisch im Überfluss. Das werde ich machen. Und wer war schon mal in der Wüste? So ein Zeitl, ja? Mal zwei, drei Tage vielleicht. Wenn man dann nur diesen Sand oder die Steinwüste sieht und dann denkt man, die Steiermark wohnt dort, ganze Steiermark, plus noch Kärnten, Steiermark und Kärnten, die wohnen alle dort und Gott sagt, ist kein Problem, hier ist ja genug Sand, ich schaffe für alle einen Monat Fleisch. Also wer dann nicht mindestens mal kurz nachdenkt, wie soll das gehen? Ja? Und Mose denkt auch, wie soll das gehen, einen ganzen Monat? Wie können denn so viele Schafe, Ziegen, Rinder für sie geschlachtet werden, dass es für alle genug ist? Oder sollte man alle Fische des Meeres für sie fangen? Gut, Mose wusste nicht, wie groß der Pazifik ist. Wenn man alle Fische aus dem Pazifik in die Sinai gibt, ist die Sinai nicht mehr zu sehen. Ja, Sinai, die ganze Wüste ist alles, auch die Menschen, alles bedeckt. Wusste er ja nicht, konnte er nicht wissen. Ja. Aber er sagt, unmöglich. Eigentlich sagt er, unmöglich. Und wie oft sagen wir zu dem, was Gott uns verspricht, unmöglich. Herr, wie willst du das machen? Wenn wir das aussprechen, ich hoffe, vor allem, wenn wir schon länger mit Jesus unterwegs sind, dass wir dann auch noch merken, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das ist auch das, was Gott zu Mose sagt. Ist die Hand Jahwes etwa zu kurz? Ja, Technik versagt und das geht aus und an und irgendwas, ja. Aber ist die Hand Jahwes etwa zu kurz? Wenn wir jetzt zurückdenken, und auch für uns ist es ja immer wieder wichtig, uns zu erinnern, ja, David sagt, lob den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, was er schon alles gemacht hat. Und wenn Mose zurückgedacht hat an die letzten drei Jahre mit Gott, wir haben ja die 10 Plagen nur so übersprungen. Aber wir haben sie aufgezählt. Wir haben die Gesetzgebung, wir haben den Durchzug durch das Rote Meer. Evi hat vorhin eine Menge Probleme aufgezählt, die Israeliten schon alle hatten. Aber Gott hat diese Probleme gelöst. Und er hat noch mehr Probleme gelöst. Und trotzdem ist Mose an dieser Stelle, und so geht es uns ja auch, so ist es im Neuen Testament mit den Jüngern, so ist es immer wieder, man erlebt eine Speisung der 5000 und wenn das nächste Mal 4000 Menschen da sind, dann sagt man, wie soll das gehen? Es ist geistlich gesehen widersinnig, aber so sind wir. Weil wir die Lösung noch nicht irdisch greifbar haben, weil wir mehr im Hier verhaftet sind, als im Himmel verhaftet sind. Denn prinzipiell wissen wir doch, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, bei Gott ist alles möglich. Wir haben es vorher extra gesungen, wir singen uns dann immer wieder zu, mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, unmöglich ist nichts meinem Gott. Und das sagt Gott zu Mose. Ist die Hand Jahwes etwa zu kurz? Jetzt wirst du sehen, ob mein Wort eintrifft oder nicht. Und das wäre vielleicht der Merkvers aus dieser ganzen Geschichte. Ja. Der Vers 23. Mose ging hinaus, und das ist schön wiederum, Mose ging hinaus und teilte dem Volk mit, was Jahwe ihm gesagt hatte. Das heißt, Mose hat im Gespräch mit Gott so viel Glauben gefasst, dass er sagt, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, wie es passieren soll, aber in deinem Auftrag gehe ich hin und sage dem Volk, dass es so wird. Es gibt Fleisch für einen ganzen Monat. Danach wird dann das weiter erzählt, dass die 70 Männer den Geist Gottes bekommen. Und dann in Vers 31, wir springen jetzt darüber hinweg. Nun brach ein Wind los, von Jahwe geschickt. Er trieb Wachteln vom Meer heran und ließ sie ins Lager fallen. Sie flatterten in einem Umkreis von gut 20 Kilometern in einer Höhe von etwa einem Meter über dem Boden herum. Wir können uns das nicht vorstellen. Ich habe natürlich ein bisschen nachgelesen, diese Wachteln. Es hat schon seltsame Dinge mit Wachteln gegeben. Das sind nicht die besten Langstreckenflieger, aber hier treibt der Wind die ja auch dahin. Und es hat eine Begebenheit gegeben, ein Segelschiff, weiß ich nicht, in welchem Meer das unterwegs war, und es kommt ein Wachtelschwarm und die können nicht mehr fliegen und stürzen sich auf das Schiff und das geht unter. Weil die alle eine Insel suchten. Und ich habe mich gefragt, ob die Leute auf dem Schiff auch um Fleisch gebetet hatten. Ich weiß nicht genau, dass sie dann zu viel hatten. Hier ist die Gefahr nicht so, aber die Wachteln kommen in Mengen. Ja, 20 Kilometer Umkreis, also eine Tagesreise weit. Ich habe das jetzt mal in Kilometer grob umgerechnet. Vielleicht war das auch 15, vielleicht waren es auch 22, ist ja wurscht. Und dann so ein Meter, ich denke die Übersetzung, dass die da rumflatterten, dass das die richtigere ist, dass die nicht einen Meter hoch satt auf dem Boden lagen, ja, sondern die mussten die noch fangen, das mussten die sammeln. Ich denke, dass der Text gibt das nicht so ganz eindeutig her, aber Wachteln ohne Ende, unvorstellbar. Ja. 20 Kilometer von hier Richtung Osten sind wir in Kriglach, bis kurz vor Kriglach. Ein Meter hoch über dem Boden, alles voller Wachteln. Runter bis kurz vor Frohnleiten, bis hinter Leoben, alles voller Wachteln. Und das Volk kniet nicht nieder zur Anbetung, sondern sie sammeln ohne Ende. Die Gier ist noch da. Wachteln, endlich Fleisch. Oh, ich brauche Wachteln. Ja? Alles sammelt Wachteln. Wie die Wahnsinnigen. Den ganzen Tag, die folgende Nacht und noch den nächsten Tag sammeln die Wachteln. Die sind wahnsinnig. Ja? Endlich Fleisch. Das, was der wenigste gesammelt hat, was er zusammenbracht, waren 10 große Säcke mit Wachteln. Es gibt natürlich Rechnungen darüber. Die Schätzungen sind schwierig, man weiß nicht, wie groß aber das Gefäß, was dort steht, das sind so 200, 220 Liter. Das wären dann gut 2 Kubikmeter Wachteln, hat jeder gesammelt. Und die, die viel gesammelt haben, die Fleißigen, die hatten noch viel mehr. Ja. Eine Wachtelorgie, echt. Also wenn man das liest, alles voll. Und immer noch mehr da. Und das Schreckliche ist, keiner kriegt genug. Die Wachteln lösen das Problem nicht. Wir sehen hier im Hintergrund, diese Blitze, diese wilden Wolken sind noch da. Und sie legen sie zum Dörren aus Und sie essen dann, doch das Fleisch hatten sie noch zwischen den Zähnen. Die haben noch nicht wirklich genießen können. Es ist eigentlich schrecklich. Man liest das und man lacht etwas darüber. 700 bis 1700 Wachteln gesammelt, jeder Leute, ja, und sie, ich sehe sie da mit den Säcken da herumziehen und die Wachteln und dörren die da. Alles ist voll im Geschäft und wir lesen nichts von Buße, von Umkehr, von, ja, dass sie sich irgendwie Gott zuwenden, sondern sie sind nur in dem Diesseits gefangen, in ihrer empfundenen Not. Das sind die Viecher, also eine Wachtel. Ja, sind so ungefähr Amsel groß. Aber hier sieht das so süß aus. Aber wenn man davon wirklich bis Kriegrach, bis St. Michael nur noch Wachteln hat, dann, also ich glaube, da wird uns anders. Wachteln ohne Ende. Und dann kommt Gottes Zorn. Die Sache war noch nicht durch. Da flammte Jahwes Zorn gegen sie auf. Er schlug zu und traf das Volk mit einem schweren Schlag. Deshalb nannte man den Ort Kibrot Taava, Lustgräber oder Gräber der Gier, weil man dort die Leute begrub, die von der Gier gepackt worden waren. Es waren also nicht alle, aber es war eine ganze große Gruppe, die Feuer und Tod erleben mussten. Und wir haben es vorher, ja, im Psalm 78 ist es ja auch, war der Schluss, es ist ja nicht der Schluss des Psalms, aber der Schluss war so, sie sündigten und haben es nicht erkannt. Trotzdem, trotz allem, der letzte Vers, der gibt irgendwie doch wieder Hoffnung. Der allerletzte. Von Kibrot Taava zog das Volk nach Hazeroth und schlug dort sein Lager auf. Das heißt, ich sage mal, das, was Gott versprochen hat, die Wolkensäule als Bild für ihn selber, wird da bleiben. Die war nicht weg, sondern die hat sich erhoben. Mose hat gesagt, wir müssen aufbrechen. Die Trompeten haben das Signal verbreitet, das Volk hatte zwar die Beerdigungen hinter sich von dieser Menschenmenge, von den Leuten, aber das Volk hat seine Sachen wieder zusammengepackt und das Volk ist weitergezogen. Wir wissen nicht genau, wie weit. Die Orte sind nicht so klar, dass man heute weiß, wo. Trotz all dem Chaos, trotz all der Klage, dem Frust, dem Unglauben, dem Ungehorsam, trotz all der Ansteckung zum Bösen, geht es weiter mit Gottes Hilfe. Sie sind weitergezogen. Wir wissen, sie sind auch ins Land gekommen. Und da habe ich schon gedacht, was für eine Gnade. Auch der ganze Wachtelwahnsinn war irgendwie beendet. Ob sie die alle noch mitgenommen haben, ob die Tiere dort, der Rest dort verrottet ist, ja, das bleibt alles offen. Das wechselt von einem Vers auf den anderen. Und dort schlugen sie das Lager auf. Es geht weiter. Es geht weiter, sie sind weiter, sie sind noch nicht am Ziel und Gott lässt sie nicht dort, sondern er bricht auf, die Stiftshütte bricht auf, das ganze Volk, die Priester, die Leviten, alles in der Ordnung, die sie bekommen haben, machen sich weiter auf den Weg. Und das ist natürlich auch unser Trost, wenn wir versagen. Wenn ich mich wieder mal so fühle, als wenn die ganze Last der Welt auf mir liegt oder die ganze Last von irgendwas, von der Familie, von allen Menschen um mich herum, von der ganzen Firma, von irgendwas. Und wenn ich versage und wenn ich zu Gott komme und er hilft und er mir Menschen zur Seite steht, er bringt uns zum Ziel, nicht unsere Fähigkeit. Er wusste doch, ja, wenn wir lesen im Neuen Testament, dass Gott sagt, der Erlösungsplan durch Jesus Christus, der komplette Erlösungsplan, dass Jesus hierher kommen muss, dass Jesus ans Kreuz geht, dass Jesus aufersteht, der war schon beschlossen bevor die Welt überhaupt gebaut wurde, vor Grundlegung der Welt. Das heißt, Gott hat überlegt, eine Welt zu machen mit uns Menschen drauf, und er wusste schon, das wird nichts. Das wird krachen. Ich brauche einen Plan, damit das am Schluss gut werden kann, damit ich meine Menschen bei mir haben kann. Das hat Gott schon im Überblick gehabt. Und deswegen hat er den Erlösungsplan schon fertig, bevor er die Welt gemacht hat. Weil er wollte nicht einfach nur eine Welt machen und Menschen drauf, die dann in die Hölle müssen. Das war ja nicht sein Vorhaben. Und auch hier, er wusste, als er das Volk aus Ägypten ruft, das wird keine lockere Viertagestour. Das wird für Mose bis an die Grenzen gehen. Das wird das Volk einiges abverlangen. Aber sie sind unterwegs. So, jetzt zu meinem Schlussherausforderung. Was könnten wir uns vornehmen, weil wir haben ja den Heiligen Geist, wir sind besser ausgerüstet als das Volk, für nächste Woche? Was wäre eine Anwendung? Wie wäre es mit einer Woche ohne Jammern? Der erste Gedanke, der Gedanke kam in mich hinein und ich wollte ihn nicht hinschreiben, weil die Predigt gilt ja auch mir. Wollte das nicht, sondern mein erster Gedanke war sofort, ich verkürze das auf einen Tag. Und dann dachte ich, das wird auch nichts. Und dann habe ich aber gedacht, das Wort Gottes sagt uns, wir dürfen uns ja unsere Not ihm bringen. Ja? In Philipper 4 Vers 6, ja, sorget nicht, sondern kommt mit allem, mit Gebet und Flehen und Danksagung vor Gott. Die Not soll zu ihm. Ja? Aber hier geht es ja nicht um das, was Paulus da beschreibt. Also eine Woche ohne Jammern, und Gott sagt, sag Dank alle Zeit für alles. Wir werden im Neuen Testament nie zum Jammern und Klagen, also zum Jammern aufgefordert. Also kann ich die Herausforderung gar nicht wegnehmen. Wir werden scheitern. Wir werden diese Woche nicht schaffen. Aber es deswegen aufzugeben, wäre ja die falsche Idee. Ich habe dann gedacht, doch, ich will mich der Herausforderung stellen. Und wenn ich versage, komme ich zu ihm, lasse mir vergeben und versuche weiter. Weil jetzt zu sagen, nee, schaffe ich eh nicht, dann jammer ich halt weiter, das ist auch Unsinn. Das entspricht doch nicht dem, was Gott uns lehren will. Ja, soweit meine Idee. Ja, wie wäre es mit einer Woche ohne Jammern? Und nächsten Sonntag können wir uns berichten, wie gut oder gut es uns damit gegangen ist. Amen.